Willkommen zu Recent Air Prep am 3. Mai 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Russland tönt momentan mit einem möglichen Atomkrieg, also Sarmat-Raketen, Poseidon-Waffen, Chemiearsenale haben die ja auch noch, geheimes Zeug, EMP-Waffen, Super Smallpox und so. Gleichzeitig hat sich die Regierung aber über das Militär selber ziemlich krass erniedrigt in der Ukraine mit konventioneller Kriegsführung. Selbst wenn man jetzt mit einbezieht, dass Kanada die Ukraine jahrelang ausgebildet hatte und die Ukraine moderne Systeme wie Javelins bekommen hat und so weiter, gab ja genügend Zeit für die Russen, um sich darauf einzustellen. Und neben der rustikalen stalinistischen Militärstrategien war das größte Problem der Russen bisher die Logistik. Also simpelste Dinge wie Treibstoff und Lebensmittel. Also eine Regierung kann nicht für Dinge sorgen, die bei gewöhnlichen Preppern zu den gewöhnlichen Vorräten zählen. Und mehr ist halt dann einfach besser. Ja, die russischen Truppen beklagen jetzt nicht ein zu viel an Lebensmittelrationen. Trotzdem bringt es das Deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz fertig, an der Empfehlung festzuhalten für 10 Tage Vorräte. Auch die deutsche Bundeswehr hat keine nennenswerten Vorräte an solchen Lebensmittelrationen. Dem Bürger wird erzählt, es sei dann getan mit ein paar Packungen Nudeln und Mehl und Mineralwasserflaschen. Darüber hinaus würde der Staat für uns sorgen. Aber der Staat hat selber nicht genug. Eine aktuelle Sendung vom MDR, das Programm heißt Investigativ, will unterscheiden zwischen dem guten Minimalisten-Prepper, ja, mit Bauchbrille, Bart und höchst unverdächtig, ja, Minimalisten-Prepper und den bösen Preppern, die tatsächlich verstehen, dass mehr besser ist. Ja, gleich mehr zu dieser MDR-Sendung. Nun hatten wir spaßeshalber mal angefragt, ob die Bundeswehr nicht Legacy-Food kaufen möchte, was wir ja verkaufen. Wir bekamen ein himmelschreiend kompliziertes PDF-Dokument für den Bewerbungs- und Auswahlprozess. Ja, das ließ sich dann ungefähr so, als würde man versuchen, String Theory zu kapieren. Und genauso regelte ja die Bundeswehr alle anderen Beschaffungen, also selbst Uniformen. Und deswegen dauert alles jahrelang. Inzwischen pfeift man auf die offiziellen Regeln und die Soldaten kaufen bessere Ausrüstung bei ganz normalen Händlern. Wir sind gespannt, wann man auch einfach Langzeitlebensmittel einkauft, ohne kompliziertes PDF-Dokument. Und es gibt ja diese Sonderregeln, also für halt akute Landesverteidigungsfälle oder halt NATO-Bündnisfälle, wenn es einmal richtig krass hergeht, dann wird halt einfach dann auf Befehl hin produziert oder der Staat kann halt eben dann den Unternehmen vorschreiben, was sie da einzutüten haben etc. pp. Ja, und dann schert sich dann niemand, ob das jetzt 100 pro konform ist und ob dann die schwangere Bundeswehrsoldatin und so weiter, ob die dann da auch so gut mit 100%ig klarkommt, sondern da wird halt gegessen, was auf den Tisch kommt. Naja, was Sie hier sehen, ist ein ziemlich neues MRE von den Chinesen. Ich sehe jetzt hier nirgendwo ein Datum drauf, aber von den Farben her und so von den Farben her und den Nummerierungen her müsste eigentlich eine ziemlich neue Serie sein. Also das ist halt so das Maß der Dinge für die modernen Militärs, dass halt dann so, ja, in einer Tüte in dem Format ist halt dann alles mögliche an Zeug eingeschweißt. Das zeige ich dann gleich nochmal ein bisschen näher. Ja, und hier hinten sieht man neben den chinesischen Beschreibungen tatsächlich noch lesbare Angaben. Also man hat hier ungefähr 1100 Kalorien. Ja, und das ist also jetzt nicht unbedingt wirklich eine Tagesration. Also wenn Sie mal versuchen als Soldat durchzukommen, ja, mit viel Bewegung, mit einem so einem Tütchen am Tag, dann gute Nacht. Tja, aber nicht mal die Bundeswehr hat genügend solche Dinge parat. Ja, das heißt, gab es ja vor einer Weile halt immer wieder diese Bestandsaufnahmen, ja, weil halt sich die Sicherheitslage verändert hat. Und haben wir festgestellt, die Bundeswehr hat sehr wenig Munition. Ich glaube, Söder meinte für einen Tag, die genauen Angaben, hieß es dann, sind Vertrauenssache, Verschlusssache, das darf niemand wissen, wie wenig Munition wir haben. Dann ging es eben auch um Lebensmittel, also auch solche Dinge sind da einfach nicht richtig vorhanden. Ja, und trotzdem sagt man dem Bundesbürger, dem Steuerzahler, Fleckvieh, 10 Tage ist genug, ja? Also für euch, ihr müsst für 10 Tage vorsorgen, Wasser und Lebensmittel. Und das reicht dann. Ja, dann ist alles super. So, und die Russen haben jetzt dieses riesige Logistikproblem. Unter anderem mit Lebensmitteln. Und dann gab es halt angeblich, laut amerikanischen Informationen, was die Russen selbstverständlich bestreiten, gab es diese Anfrage, Russland möchte Sachen haben von den Chinesen, unter anderem auch exakt diese MREs, also diese Soldatenpackungen, ja, Meal Ready to Eat. Das Ganze ist in etwa eine Kopie von den amerikanischen MREs, also von der Anordnung her, das heißt, man hat in etwa die gleichen Abmaße, man hat die gleichen Proportionen etwa und man hat auch diesen Ration Heater. Also das heißt, man braucht ja nicht irgendwelche Espe-Tabletten und irgendeine Art von Blechkocher oder sowas. Nein, man kriegt diese schicke Plastiktüte hier und da kommen die Hauptgerichte rein oder sind dann schon drin. Und wenn man dann diesen äußerst praktischen dieses Messtütchen hier hernimmt, ja, dann weiß man genau, wie viel Wasser da reinkommt. Schüttelt das Wasser rein und dann reagiert es mit einer Chemikalie, wird heiß und man kriegt ja auch noch diese oberpraktische Hülle dazu. Da stopft man das Ganze dann rein und nach so und so vielen Minuten ist das dann, ich glaube 15 Minuten, ist das dann alles schön heiß und man kann es aufmachen und essen. Also das kennen wir von amerikanischen MREs und selbst die amerikanischen MREs waren nicht so unbedingt beliebt. Ja, manche Prepper kaufen das, weil es billig ist. In Amerika, teilweise auch hier in Deutschland, aber wir haben die auch mal durchgetestet und das war echt nicht sonderlich besonders und es soll auch zu Verstopfung führen, deswegen auch diese Sprüche, MRE stünde nicht für Meal Ready to Eat, sondern Meal Refusing to Exit oder Meal Refused by Ethiopians. Also es mag zwar aussehen wie eine qualitative Kopie des amerikanischen MRE, aber was die Herren und Damen Kommunisten da hier so eingetütet haben, das ist anscheinend eine ziemliche Nummer. Aber das wollen die Russen haben. Das wollen die Russen jetzt haben, und zwar massenhaft, damit sie ihre Soldaten füttern. Also es geht halt eben darum, diese Dinger zu bekommen und es geht auch darum, die überhaupt an die Soldaten hinzubringen. Also Logistikexperten fürs US-Militär haben es dann kommentiert für diverse Medien und gesagt, ja, wenn du ein Fahrzeug hier brauchst, um halt das Futter zu den Soldaten zu bringen an die Front, ja, das heißt, der eine Panzerzug ist hier oder eine Panzertreck und die andere Gruppe ist dort. Du musst ja zu allen hin und denen dann frisches Futter bringen und diese Logistikkapazitäten sind dann eben dann gebunden und du kannst sie nicht gleichzeitig für 5 andere Sachen verwenden. Und das ist halt einfach dann für die Russen ein großes, großes Problem. Und wenn eine Supermacht das nicht hinbekommt, was glauben Sie dann, wie halt so eine Durchschnittsregierung damit fertig wird, wenn dann mal eine größere Krise ist, beziehungsweise eine Multikrise? Also soll heißen Blackout gemischt mit einer biologischen Attacke, also halt eine Krankheit, so wie Covid oder sowas, oder was Schärferes als Covid. Ja, das heißt, die haben dann gleich die Problemlage potenziert sich. Die Literatur ist da sehr, sehr geheim zu solchen Multikrisen. Das heißt, man kann da nicht einfach so hier die Patienten behandeln und alles Mögliche hier machen, sondern du bist dann gezwungen, aus der Isolation rauszugehen, die Leute aus der Isolation rauszubringen für halt Wasser, Lebensmittel und so und dann verbreiten sich diese ganzen Krankheiten. Ja, also Papa Staat wird es schon richten, aber nicht mal die Supermacht Russland kriegt dann ihre Soldaten gefüttert für den wichtigsten Krieg in den letzten 50 Jahren oder was? Also sagen wir, seit Afghanistan und Vietnam der wichtigste Krieg, also das Make-or-Break-Event für diese Supermacht jetzt und nicht mal dabei kriegen sie das richtig hin. Und auch die Kommunistinnen in China produzieren zwar massenhaft von diesen Dingen hier, aber die Qualität ist anscheinend unter aller Sau. Ja. Also ich hätte das natürlich jetzt vor der Sendung zubereiten können, das wäre vielleicht ganz nett gewesen, das heißt, ich hätte dann hier so eine Schüssel oder so einen Teller, ja, und hätte das mal hier zeigen können. Aber da gibt es ein Problem, nämlich es gibt ja diesen einen YouTuber, mir entfällt gerade der Kanalname, und Dieser YouTuber, der testet ja seit Jahren diese ganzen verschiedenen Militärrationen. Also der hat schon alles gegessen, selbst Jahrzehnte altes Zeug aus, ich glaube, bis in den Koreakrieg rein. Manchmal ist das halt eben dann nicht, wenn die Dose schon angeranzt ist und angerostet ist und so und das Fleisch halt innen drin nicht mehr gut ist und so oder der Fisch. Aber der hat schon richtig alte Sachen auch gegessen und raucht dann die Jahrzehnte alten Camel-Zigaretten, die angeblich besser sind als die neueren. Und dieser Typ meinte dann in seinem Test, und er hat, glaube ich, mehr als ein chinesisches MRE gegessen, er meinte, das Zeug ist nicht genießbar. Also es ist wirklich heftig, er fühlte sich dann richtig mies, nachdem er das mal probiert hatte. Und das Fleisch, das kann man auf seinem Kanal nachschauen, wir verlinken das in der Beschreibung, auf seinem Kanal meinte er, dass das Fleisch wirkt verdorben. Gammelfleisch. Also so viel bist du denn der chinesischen Regierung, der kommunistischen Partei wert als Soldat. Die Chinesen haben ja relativ viele Soldaten. Sie können sie nur nicht großartig weit bewegen. Das ist dann die Verpflegung. Also wer weiß, wir könnten ja auch mal eigentlich, anstatt dieses Ding zu essen, könnten wir stattdessen das Ding in ein Labor schicken und dann einfach mal testen lassen auf Schadstoffe, Pathogene, Bakterien. Fäulnis-Geschichten, Botulinum und solche Sachen. Ja. Also mal schauen, was da eigentlich zurückkommt, auch vielleicht, wenn die da identifizieren können, was für ein Fleisch da drin ist, ob das dann wirklich Schwein ist oder so, oder vielleicht oder Huhn oder Falun Gong-Anhänger oder Uiguren. Wir wären dann ziemlich überrascht, was das Ergebnis bringt. Wir werden das natürlich dann zeigen. Also selbst Jahrzehnte alte MREs aus Amerika oder aus Asien schnitten besser ab als das hier. Und gerade die Blechdose revolutionierte ja die Kriegsführung. Ja, der Erste Weltkrieg war die Revolution der Logistik. Man konnte alles Mögliche eindosen und ja, es muss nicht immer die absolute Mega-Qualität sein. Aber ja, also man soll nicht unbedingt krank werden von dem Zeug oder es sollte einem nicht wirklich dann die Moral versauen, die Moral verhauen. Das ist ja etwas, was viele unterschätzen. Also wenn du in einer Notsituation bist, wenn es halt mal drunter und drüber geht und wenn halt deine Welt in den Grundfesten erschüttert ist, dann ist es halt wirklich dann angenehm und schön, wenn die Mahlzeit so ein Stück Normalität zurückbringt und es hebt dann generell die Laune und das ist halt einfach unglaublich wichtig. Aber bei diesem Zeug hier, das werde ich jetzt nicht mal unbedingt essen. Okay, also das ist die Verpackung. Knapp 1100 Kalorien, also ich spreche hier von 4400 Kilojoule. Knapp 1100 Kalorien, also das ist halt so eine fast schon Starvation Ration. Und nur mal zum Vergleich hier. Das hier ist eine Packung Pfannkuchenmix. Pfannkuchenmix von Legacy Premium von den Amerikanern. Das heißt, die Inhaltsstoffe sind gründlich durchgetestet auf Gentech und andere Sachen, die man da nicht drin haben will. Können die Details nachlesen auf recenter.com oder shop.recenter.com. Also wirklich sehr hohe Qualität, weil das eben auch so nachgefragt wurde. Also das heißt, die Prepper schlechthin, der Durchschnittsprepper in Amerika, ist ja halt relativ misstrauisch, was die Regierung für ihn leisten kann im Notfall oder leisten möchte im Notfall. Also sind diese Leute auch eher misstrauisch, was jetzt Gentechnik anbetrifft. Deswegen wollen die das nicht in ihrer Langzeitnahrung. Also das ist hier so ein Standardbeutel. Frühstücksbeutel. Hält extrem lange. Und das hat hier ein Gewicht von, Moment, hier vorne steht es drauf, das hat ein Gewicht von 400 Gramm und also circa 1500 Kalorien. Und ich glaube, der Händler-Einkaufspreis für so einen Beutel, das schwankt immer wieder. Also es liegt, ich würde mal sagen, momentan so bei 4 Dollar und ein paar zerquetschte. Also Händler-Einkaufspreis. Ja. Und wenn man da entsprechendes Wasser dazu gibt, dann wird ja dann das Vielfache an Mahlzeit daraus. Ich meine, Dosen schön und gut, Dosen hin und her, aber die bestmögliche Technik ist natürlich dann dieses Gefriertrocknungsverfahren, dass da wirklich kein Wasser mehr drin ist und man hat halt eben dann geringeres Gewicht, geringeren Platz und so. Lecker Pfannkuchen. Was kriege ich jetzt hier bei den Chinesen? Also die Nummerierung sagt, das ist das, also entweder das Gericht Nummer 9 oder Nummer 10. Ich weiß nicht, wie viele es da gibt. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, das nachzugucken. Also, und hier sind dann diese... Hier ist die Hauptmahlzeit. Das ist also halt Mahlzeit und Beilage in diesem Erhitzungsbeutel. Ja, und das war eben das, was halt am meisten Anstoß erregte bei einem Test. Deswegen werde ich das nicht essen. Das hier ist der Messbeutel. Und sich da nicht verhaut. Ich frage mich auch, was für eine Chemikalie die verwenden, weil das heißt halt bei den Amerikanern auf der Packung, man soll das nicht unbedingt zu viert oder was im Fahrzeug erhitzen. Also in so einem Standard Humvee-Truck oder sowas, ja, wenn dann alle hier da rum. Also man soll da wenigstens die Fenster runterdrehen, heißt es, glaube ich, ansonsten sind die Dämpfe nicht unbedingt so zu empfehlen. Das nur als Hinweis. Dann kriege ich einen Keks. Also das wirkt wie so ein Standard-Gebäck, auch in dieser typischen Form hier. Ich weiß nicht, da wäre ich wahrscheinlich eher bereit dazu, das mal zu essen. Hier, lecker Keks. 60 Gramm sollen das sein. Das kriege ich hier. Dann das hier wirkt so gelatineartig. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also Soße glaube ich jetzt eher nicht. Wahrscheinlich so eine Art Nachtisch. Vielleicht so eine Art Pudding oder Wackelpudding? Bin mir nicht ganz sicher. Also es fühlt sich geleeartig an, aber es sind auch irgendwie festere Dinger da mit drin. Wenn man die zerdrückt, dann fallen die auseinander. Also ich schätze mal so eine Art Fruchtpudding oder sowas. Ja, yeah, whatever. Wobei, das wären nicht dann zwei Nachtische. Ich kann kein Chinesisch. Also dann haben wir noch... Hier haben wir noch etwas, das wirkt auch flüssig. Es könnte so ein Getränkemix sein, aber normalerweise... Ich glaube, das ist der Getränkemix, weil das ist meistens immer so ein... Das ist meistens immer so ein Pulver. Haben sie ihre Limo oder was? Hier, Magical Mystery Gelatine. Und dann haben wir noch das hier. Das wirkt irgendwie teigig. Also, nicht unbedingt ein Glückskeks. Ja, ich frage mich, was für Weisheitssprüche da auf Soldatenglückskeksen drauf wären. Und hier haben wir noch eine Serviette und einen Plastiklöffel. Ja. Und dieses Zeug wollen die Russen unbedingt haben, weil sie selber ihre Soldaten nicht füttern können. Halleluja! Also, nicht nur fehlt es an Zeug, sondern es fehlt eben auch an der Logistik, um das an den Mann zu bringen. Also dann, ja, und dann wird, haben halt eben dann hier diese Experten gesagt, wenn du die jetzt dann mit einem Airdrop halt eben dann abschmeißt, ja, über deinen Soldaten, ja, das heißt aus dem Helikopter oder Transportflugzeug mit so einem Fallschirm dran, dann hast du wieder ein Flugzeug, was du gefährdest, was abgeschossen werden kann. Oder du hast halt eben dann auch Fahrzeuge, die da wieder rumfahren müssen, die dann auch abgeschossen werden können mit irgendwelchen, also bei einem normalen Transportfahrzeug, da langt ja sogar die billigste RPG-7, hat irgendeine Art von Rocket-Propelled Grenade, mir fällt gerade der deutsche Begriff nicht ein. Also eine Art Panzerabwehrwaffe, aber wenn man auf ein Fahrzeug schießt, dann ist es natürlich dann kaputt. Also ein gewöhnliches, ungepanzertes Fahrzeug. Ja, dann Helikopter, Transporthelikopter, alles kann da abgeschossen werden, wenn man diese Sachen da transportieren möchte. Und ja, und was bleibt den Soldaten dann übrig? Sollen die sich dann gegenseitig streiten? Also die Russen streiten sich dann um chinesische MREs. Können die Russen das überhaupt lesen? Also wenn dann irgendwie... Igor aus dem Hinterland, irgend so ein 19-Jähriger, der im absoluten Psychopathenhaushalt aufgewachsen ist, mit so Alki-Parents, der soll dann diese Anleitungen lesen. Wahrscheinlich vermasseln die es dann und essen das dann kalt aus der Packung raus. Wow, das macht bestimmt Eindruck. Das hebt dann doch die Stimmung. Also was haben wir sonst noch gelernt hier für Prepping, für Bevölkerungsschutz? Was haben wir gelernt durch den Ukraine-Konflikt bisher? Also natürlich, der Einmarsch in die Ukraine veränderte die komplette Wahrnehmung der Leute auf Sicherheit. Auch wenn der Konflikt bisher für die Deutschen ein Fernseh- und Internetphänomen ist, dass man abschalten kann, wenn man keinen Bock mehr drauf hat, wenn es einen so sehr belastet oder was. Aber selbst die Grüne Partei redet jetzt über mehr Bunker. Die SPD will eine Zeitenwende beim Bevölkerungsschutz. Aber letztendlich labern sie dann nur über irgendwelche kostspieligen Programme für Warnsirenen und Warn-SMS. Also das heißt, kriegst dann halt eine Warnung, dass du jetzt halt in der Patsche sitzt und irgendwie allein klarkommen musst. Aber totale, ja, die Grünen sind jetzt die Bunkerpartei, Prepperpartei, totale Spießbürger legen Vorräte an. Und dieses naive Grundvertrauen ist weg. Also man merkt jetzt halt, alles an Krisen ist theoretisch möglich. Von ganz harmlos für Deutschland bis hin zu apokalyptisch und alles dazwischen. Ja, also im Russen-TV laufen dann als Animationen von Atomraketen gegen Berlin, Paris, London oder Poseidon unter Wasseratomwaffen. Das muss natürlich nicht so weit kommen. Aber ausschließen kann man es nicht, insbesondere einen begrenzten Atomkrieg. Also wenn da halt eben dann so Eindruck geschunden wird oder ja, wenn halt eben dann ein Land beschossen wird mit Atomwaffen begrenzt, ja, das kann die Ukraine sein oder das kann auch Polen sein, ja, weil Polen wird ja nicht unbedingt von den Polen wird nicht unbedingt von den Russen akzeptiert als vollwertiges NATO-Mitglied. Man hat sich zwar 1997 geeinigt auf die NATO-Osterweiterung, da hieß es dann in dem Text, ja, die Länder können da entscheiden, welchem Verteidigungsbündnis sie beitreten möchten, aber unter der Voraussetzung, dass da keine signifikanten Streitkräfte aufgebaut werden. Und wir, die Europäer in der Europäischen Union, wir haben ja dann diese Länder saniert, also Polen saniert, die Straßen und alle mögliche Infrastruktur. Also es ging ja, was ich, dreistellige Milliardenbeträge dahin. Und jetzt, wo das saniert ist, wollen es die Russen zurückhaben und können dann halt Panzer und andere Logistik bewegen auf den brandneuen Straßen oder neuen Schienen. Ganz toll. Und was ist, wenn also dann die NATO diese innere halt geheime Vorgabe hat, okay, wir würden Deutschland verteidigen atomar. Wir würden Großbritannien verteidigen atomar, wir würden Frankreich oder so atomar verteidigen, aber nicht Polen. Und schon gar nicht die Ukraine. Was ist also, wenn dann in Polen irgendwo eine Atomwaffe einschlägt? So eine Art Enthauptungsschlag, ja. Und dann weht es ein Fallout zu uns rüber. Also was ist, wenn dann die Leute mal temporär flüchten müssen? Ja, also das heißt nicht das Ende der Welt für die Deutschen, aber halt eine richtig fette Krise. Also kann sein, dass die Chinesen bald in Taiwan einfallen und sich offen mit den Russen solidarisieren. Das hieße dann mindestens wirtschaftliches Chaos für Deutsche. Und kann eben dann Planwirtschaft auch bedeuten, kann auch Mangelverwaltung bedeuten, kann auch teilweise dann Lebensmittelkarten bedeuten oder andere Treibstoffzuweisungskarten bedeuten. Also das ist so eine Sache, die wir Deutschen einfach seit Ewigkeiten nicht mehr kennen. Also wer noch Großeltern hat, die kennen es dann doch noch. Auch nicht das Ende der Welt, aber halt schon ziemlich nervig. Und auch berufliche Situation, also wenn halt eben dann viele Jobs wegfallen, weil die chinesische Produktion wegfällt oder die chinesischen Märkte, Absatzmärkte wegfallen, das ist natürlich dann auch ziemlich blöd für viele Bürger hier. Dann, Cyberkrieg führt laut deutscher staatlicher Broschüre zu bis zu 6 Tagen Stromausfällen. Aber laut ausführlichen Studien von derselben deutschen Behörde, laut den ausführlichen Studien heißt es bis zu 6 Wochen Blackout. Und dann kommt eine Phase hinterher, wo einfach die Versorgung nicht unbedingt zuverlässig ist. Also mal geht's nicht, mal ist es zuverlässig, mal ist es nicht wirklich zuverlässig. Das ist also, ja, mal so, auch nicht das Ende der Welt, aber halt super, super nervig. Dann wird immer gesprochen von einem hybriden Krieg. Also zum Beispiel Aufstände in Ostdeutschland. Nur mal eins von vielen Beispielen. Ja, Aufstände in Ostdeutschland, angefacht von Russenagenten, um Gebiete aus der Bundesrepublik Deutschland rauszubrechen und für unabhängig zu erklären. Und dann ist halt für einige Leute die Frage, ob sie dann dort bleiben oder lieber nach Westen flüchten. Also Prepping, da geht es auch viel einfach um Entscheidungen, ja, welche Entscheidungen man trifft. Gehe ich oder bleibe ich? Also, ja, dass man halt eben in einer überschaubaren Zeitebene brauchbare Entscheidungen treffen kann, das ist eben auch so eine ganz wichtige Fähigkeit, die man haben sollte. Also es geht jetzt nicht immer nur darum, dass man jetzt irgendwie so Regale vollstellen kann oder dass man jetzt draußen Feuer machen kann mit so einem Feuerstein, ja, oder so einem Flint. Oder dass man irgendwelche Kräuter essen kann oder einen Karnickel schießen kann, sondern es geht halt einfach auch darum, um zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Gab viele Fälle, wo Leute die falsche Entscheidung getroffen hatten. Also einige Leute blieben ja irgendwie in der DDR, bis dann die Mauer gebaut wurde. Oder einige Leute blieben dann in Nordkorea, anstatt in den Süden zu gehen, weil sie dachten, ja, vielleicht wird das ja was mit dem Kommunismus. Vielleicht ist das wirklich die Zukunft und vielleicht ist das besser. Und am Anfang schienen die ja teilweise sogar, schien das ja mit Nordkorea irgendwie so halbwegs zu funktionieren, dachten Leute. Und dann wurde es die totale Hölle. Also, und wir haben auch noch gelernt, also neben diesem Verlust der Naivität, ja, und was damit zusammenhängt, haben wir auch gelernt, es gibt so etwas wie ein White Privilege nicht. Ja, das ist immer so etwas, was die Linken gerne anführen, dass angeblich da weiße Mitteleuropäer immer bevorzugt werden bei allem und dass die besonderen Schutz haben und so. Aber es kann wirklich jeden treffen. Es kann wirklich jeden treffen. Also die Härte, mit der Ukraine-Krieg geführt wird, wie zu Stalins Zeiten, ist auffällig. Sehr auffällig. Also die Brutalität ist sehr auffällig. Zusätzlich gibt es heute ABC-Waffen und Cyberwaffen, die Stalin damals ebenso nicht hatte. Und die Kriege in Afghanistan und Irak wurden ja auch äußerst brutal durchgeführt. Aber die Ukraine ist uns sehr nahe, die Leute sehen uns sehr ähnlich, das Land war verhältnismäßig normal. Trotzdem halt die volle Härte in der russischen Kriegsführung. Da gibt es keinen Sonderstatus, keinen Sonderschutz für weiße Mitteleuropäer. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Die Ukrainer haben einen gewissen Wert für die Russen als frische Bürger, die man ja dringend braucht, weil die russische Demografie ja ziemlich im Eimer ist. Aber trotzdem massive Brutalität. Und man muss halt schon ein bisschen sich mal hineinversetzen in Leute, die mit einem normalerweise gar nichts zu tun haben. Also zum Beispiel so diese durchschnittlichen amerikanischen Militäroffiziere, die da halt gekämpft haben und halt Führungspositionen ausgeübt haben im Irakkrieg und Afghanistankrieg. Also das heißt, man hatte immer von denen gehört, eben die Erklärung, dass halt die kämpfen da schon gegen ziemlich brutale Irakis und ziemlich brutale Afghanis. Also so diese Taliban-Leute, ja. Ziemliche Psychopathen oder halt im Irak totale Psychopathen. Und das Argument muss man zum Teil natürlich gelten lassen. Klar, man hat ja dann hinterher gesehen, was sich dann entwickelt hat mit dem sogenannten Islamischen Staat. Also was für Psychopathen da eben dann rumliefen. Und da hat man immer wieder gehört, dieses Argument, auch von so Marine Corps-Leuten, die dann halt eben auf Leute geballert haben, die haben dann gesagt, ey, wir schießen hier auf kompletten Abschaum. Aber wenn du halt einfach dann auch so viele Zivilisten halt eben auf so viele Zivilisten drauffeuerst, wenn du die Infrastruktur zerstörst, wenn halt jemandes Vater, Bruder, Sohn oder sich erschossen wird, du erzeugst halt neue Radikalität, du erzeugst neue Psychopathie und dann das abgereicherte Uran, was verfeuert wurde und all diese Folgeschäden. Also das heißt, man macht's ja da, also das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Oh, wir bekämpfen hier Psychopathen und wir erschaffen hier lauter neue Psychopathen. Das geht natürlich so nicht. Das ist halt eben dann der Unterschied, wenn man jetzt sagt, naja, diese Vollpsychos im Irak, ja, gegen die da auch gekämpft wurde, die dann später im Islamischen Staat halt eben da so aufblühten. Also solche Psychopathen, das ist was anderes als jetzt diese gewöhnlichen Leute in der Ukraine. Also in diesen verschnarchten Vorstädten, was man da gesehen hat, ja, so Schrebergärtchen und wo die Leute halt dann die Hausfassade neu gemacht haben und alles so ordentlich. Das ist so richtig schön Spießeridylle, wie wir es halt eben aus Deutschland auch kennen. Ja, die Leute sehen uns ähnlich. Das ist halt was anderes. Also da kannst du natürlich dann versuchen, wie es die Russen jetzt halt eben dann machen, zu sagen, da laufen lauter Nazis rum, lauter monströse Nazis. Und dann sind es halt so verschnarchte Normalbürger, auf die man ballert. Das sind jetzt nicht so Leute in der Ukraine haufenweise, wie jetzt da im Irak und Afghanistan. Ja, ja, Leute, die einfach nichts anderes kennen, außer halt Unterdrückung und Brutalität, sondern das waren echt verschnarchte Leute da in der Ukraine. Und viele dachten halt, wir leben im 21. Jahrhundert, was kann groß passieren, wenn halt dann, also gerade in den Randgebieten da in der Nähe von Russland, wenn halt manche Ukrainer meinten, sie sind sowieso pro Russland oder ihnen ist es letztendlich wurscht, denken dann, ja, die Soldaten fahren halt dann da durch, die fahren oder fahren an deiner Stadt da vorbei und in Wirklichkeit kommen die da rein, plündern oder beballern deine Stadt und zwingen dich zum Flüchten. Also da gab es kein White Privilege. Dann haben wir gesehen, selbst Ukrainer waren häufig extrem naiv, was die Kriegswahrscheinlichkeit anbetraf. Viele waren unvorbereitet, verließen sich dann auf Politik und Diplomatie. Also man hat dann gesehen, wie halt haufenweise Leute dann überhastet so ihre kleinen PKWs dann beluden mit irgendwelchem Krempel oder mit irgendwelchen Trolleys, also so Trolley-Dolly-mäßig dann irgendwo in der Gegend rumschieben. Also hast du gesehen, massenhaft Leute waren da nicht wirklich vorbereitet. Und also die Flucht war dann viel zu spät, überhastet oder man konnte gar nicht flüchten. Männer ab 18 durften dann bald nicht mehr raus. Also ich meine, Patriotismus ist eine Sache, aber gegen eine Supermacht anzutreten ist eine ganz andere. Also es ist halt so eine Sache, wenn man in einer bestimmten Situation ist, muss man sich halt fragen, okay, was wäre wenn? Würde ich halt da bleiben und dann kämpfen gegen eine Supermacht oder würde ich das nicht tun? Sollte man sich vorher fragen und nicht erst eben dann dumm aus der Röhre gucken, wenn halt eben dann die Grenze dicht ist und halt eben dann Männer so nicht mehr rausgelassen werden. Und man muss dann die Familie, die Frauen und Kinder in Sicherheit bringen und man sieht sich vielleicht nie wieder. Dann sah man eine große Naivität, was es bedeutet, wenn Russen anmarschieren. Also die Folterungen, Vergewaltigungen, Plünderungen. Viele Leute dachten, sie könnten das aussitzen. Ja, die Russen würden sich professionell benehmen, wie Befreier. Die würden dann Schokolade und Kaugummis verteilen. Ne? Die würden dann einfach, ja, halt versuchen, einen guten Eindruck zu schinden. Also nicht nur jetzt vor den anderen Soldaten oder vor den Ukrainern, sondern vor der Weltöffentlichkeit. So dieses Rittertum, diese Chivalry zu zeigen, aber stattdessen plündern, plündern, vergewaltigen, vergewaltigen, total abgehen. Dann wurden die Wohnblöcke beschossen. Also Menschen waren unglaublich naiv. In der Ukraine. Und laut Studien über vergangene Notsituationen aus verschiedenen Ländern bricht bei uns in Deutschland jetzt nicht gleich Mord und Totschlag aus bei einem längeren Blackout. Das ist auch so ein Mythos, der sich so ein bisschen verhangen hat, so in der Prepper-Szene, dass halt nach 3 Tagen fangen die Leute alle an, sich zu killen und abzuschlachten und du musst dann irgendwie voll psychomäßig abgehen und nur dann kannst du überleben, nur dann bist du, Gott, was ist das da drin? Nur dann bist du ein Mann, nur dann kannst du überleben und es ist gleich alles hier Mad Max-Szenario. In Wirklichkeit deuten die Studien eher darauf hin, dass halt nur ein paar Leute halt irgendwie richtig dummes Zeug machen und dann halt eben dann zu Klump geschossen werden. Dass halt die meisten Leute versuchen halt, sich selber und anderen zu helfen, weil es halt einfach mehr bringt. Und irgendwie wurschteln sich die Leute dann so durch die Krise durch. Aber bei einem Infrastrukturausfall, wie jetzt zum Beispiel Stromausfällen, fehlender Wasserdruck und so weiter, würden gegebenenfalls große Wohnblöcke, Wohngegenden evakuiert werden, weil ansonsten brechen halt Krankheiten aus und die Leute fangen an, in Innenräumen zu grillen oder anderweitig offenes Feuer zu nutzen. In Großstädten kennen sich Leute ja gegenseitig meist nicht, sprechen andere Sprachen, haben ideologische und kulturelle Gruppenzugehörigkeiten. Also da ist ja alles dabei. Und wie die dann in so einer Situation halt reagieren, also vor allem wenn dann die Leute halt sich gegenseitig zu erkennen geben. Also was ich, die einen sind, das sind dann die türkischen Muslime, dann gibt es die anderen Muslime, dann gibt es die Oberkommunisten, dann gibt es die Spezial-Antifa, dann gibt es so die Rechten, dann gibt es so die Spießer und es ist halt meistens dann so, dass man halt Schutz in einer gewissen Gruppe sucht und wenn man halt der ja, in so einer Gruppe ist, dann ist es halt sehr gruppennarzisstisch. Die anderen sind die Bösen, die eigene Gruppe sind die Guten und da kann es natürlich dann schon Reibereien geben. Aber ständig nur Stress machen und Reibereien zu machen, das führt halt eben dann oftmals dazu, dass man halt eben dann nicht das bekommt, was man eigentlich wollte, nämlich halt Wasser von dem Notbrunnen oder Lebensmittel von der Verteilungsstelle oder sonst irgendwas. Also man braucht jetzt nicht halt eben gleich von einem Weltuntergangsszenario ausgehen. Es ist ja häufig so, dass Leute, die jetzt gar nichts wissen über das Thema, dass die halt immer von zwei Fällen ausgehen. Also entweder ist alles hunky-dory, alles ist irgendwie normal und passt schon. Und irgendwie wird sich immer alles irgendwie von selber einrenken oder durch die Politiker einrenken. Und das andere Szenario ist der totale Weltuntergang. Und deswegen meinen sie dann, sie müssen überhaupt nicht preppen, weil wenn der Weltuntergang kommt, nützen dir deine Vorräte eh nichts mehr. Also fertig aus. Man macht einfach gar nichts. Und in Wirklichkeit gibt es zwischen Vollapokalypse und Hunky Dory einfach unzählige Szenarien, die man einfach besser meistern kann, wenn man hier wenn man richtige Vorräte hat. Dann, was haben wir noch gelernt hier? Überleben und Überstehen ist einfacher als richtigen Widerstand leisten. Also Widerstand hat ein dickes Preisschild und braucht Gerät und so. Manche Prepper hängen ja der Fantasie an, aus Filmen wie Red Dawn. Also, dass man jetzt nicht nur einfach halt hier das eigene Überleben sichert oder halt einfach möglichst bequem durch diese Krise durchgeht, sondern meinen dann, also sie müssen dann die Besatzermacht irgendwie bekämpfen oder irgendwelche inneren Aufstandsgruppen bekämpfen oder wen weiß Gott wen bekämpfen. Den linken Deep State oder was die Leute in Amerika da immer denken. Das ist ja in Amerika sehr polarisiert. Also wer weiß, ob Amerika nicht auseinanderbricht oder halt künstlich auseinanderbricht. Von oben gemanagt in linkes Amerika und rechtes Amerika. Die Leute sind sich wirklich so fremd geworden, auch teilweise geht der Riss durch die Familien durch. Und aber so Aufstandsbewegungen, Widerstandsbewegungen, das ist schon so eine komplizierte Sache. Das ist eine Wissenschaft für sich. Es hat eine begrenzte Wirkung und es ist halt alles abhängig von halt lokaler Bevölkerung, Hilfe und Lieferungen, anderem Support aus dem Ausland meistens. Auch die Aufstandsbekämpfung ist eine Kunst, die von vielen Imperien beherrscht wird. Siehe Frankreich. Also man braucht nicht denken, also wie die Algerier im Krieg oder dieser Algerienkrieg von den Franzosen, haben ja auch einige gedacht. Ja, mit ein paar Kalaschnikows und Guerilla-Taktiken können wir die Franzosen da ausboten und dann haben die natürlich dann das komplette Programm gefahren. Also man hat dann reihenweise Leute verhaftet, die in irgendeiner Form unter Verdacht standen, die Aufständischen zu unterstützen. Man hat die reihenweise gefoltert, wieder auf die Straße geschubst und so und um einfach Terror, Angst zu erzeugen. Und man hat eben dann aus Leuten natürlich auch Informationen rausgefoltert. Wo ist das geheime Lager? Wo ist die geheime Zelle? Wo sind deine Verbindungsleute? Und, und. Also das Leben eines Guerillas ist meistens eben ziemlich miserabel und das ist nicht so die Romantik, wie manche sich das vorstellen oder von Erfolg gekrönt, wie jetzt in kommunistischen Fantasien oder sowas, so mit Che Guevara, da steckt meistens immer viel, viel mehr dahinter und es gibt so viele gescheiterte Bewegungen, Aufstandsbewegungen, Widerstandsbewegungen, da sollte man sich halt mal einlesen, man kann das auch mit meinen Büchern machen, sehr gut und eben dann eine bessere Entscheidung treffen, was soll man tun, also wenn jetzt tatsächlich dann hier eine hybride Kriegsführung ist in Deutschland und irgendwelche Russen oder wer auch immer zetteln hier Aufstände an und so. Ja, soll man sich dann irgendwelchen bundesrepublikanisch verwalteten Verbänden anschließen oder sucht man lieber das Weite? Also das sind alles so Entscheidungen, die man dann zu treffen hat und man trifft halt hoffentlich natürlich dann eine möglichst gute Entscheidung. Und was man halt immer wieder sieht, also bei gängigen Prepper-Webseiten oder sowas, ist alles ein bisschen oberflächlich, ein bisschen dünn. Da gibt es so viel interessante Wissenschaft, Forschung zu bestimmten Konflikten, bestimmten Mechanismen. Kann man so viele Daten auswerten, das werden wir in der nahen Zukunft auch hier ausführlicher machen. Also kann man wirklich super viel lernen und viel Forschung wird den Leuten halt eigentlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber wir können natürlich dann das den Leuten halt wesentlich einfacher machen. Hier das Wesentliche da mitzunehmen aus diesen ganzen Sachen. Dann Offshore Money. Also viele Ukrainer flüchteten eher blank. Das Bankensystem hat überraschend überlebt in der Ukraine, aber es ist halt dennoch schwierig. Das heißt, wie viel ist die Währung da noch wert und deine Ersparnisse sind wert und wo ist die Bank und ist das abgesichert oder was? Also man stellt sich halt doch ein bisschen, man sollte sich halt doch ein bisschen internationaler aufstellen, ja. Also inzwischen kann man das ja machen. Du kannst ja irgendwie teilweise mit neuen Internet-Services und so, da kannst du spielend leicht ein Dollarkonto aufmachen bei einer amerikanischen Bank. Also du hast dann eine richtige amerikanische Kontoverbindung und du kannst auch sich ein Geld reinstecken an in asiatischen Raum oder sonst irgendwo oder da, wo es halt dann vielleicht ruhiger zugeht, ja. Hier US Dollars oder halt British Pounds kann man sich hier einfach ein bisschen diversifizieren, um da nicht ganz so blöd dazustehen. Dann haben wir gesehen, man kann, und davor habe ich immer gewarnt, man kann von den Supermächten verheizt werden. Also die Amerikaner und die Russen pumpen jetzt immer mehr Ressourcen in den Ukraine-Konflikt und das kann eben zu einer weiträumigen Zerstörung führen. Man trägt es dann auf dem Rücken der Leute aus und es gibt da keine einfachen Antworten. Also manche sagen ja jetzt, ja, es ist die bessere Option oder die einzige Option, dass man da jetzt nachgibt und diesen Kampf nicht verlängert und man soll da jetzt aufgeben. Und einige haben eben dann natürlich den naheliegenden Vergleich gezogen. Also wenn da eine Frau irgendwie vergewaltigt wird oder wenn da die Gefahr einer Vergewaltigung oder und eines Totschlags oder was sich anbahnt, dann ist es halt also dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu wehren und seine Chancen zu maximieren. Also da ist es einfach keine Option, da aufzugeben, ja, und sich dem Angreifer da auszuliefern. Also vieles, was halt eben da jetzt verbreitet wird, ist einfach nur psychologische Kriegsführung die von den Russen ausgeht. Und damit muss man natürlich dann immer rechnen, wenn halt eben dann so Destabilisierungsoperationen gemacht werden, dass halt das dann einhergeht mit der entsprechenden Propaganda. Das heißt, die Propaganda will dir immer möglichst einfaches Bild liefern und möglichst einfache Lösungen liefern. Ja, ergib dich der neuen Ordnung oder was und du hast mehr zu gewinnen in der neuen Ordnung, etc., etc. Aber sobald die neue Ordnung dann da ist, ob jetzt in der Ukraine oder mal in Ostdeutschland in der Zukunft, wenn eine neue Diktatur etabliert ist, dann wird alles festbetoniert. Das heißt, die Diktatur ist dann erstmal total scharf. Da werden dann auch Leute dann aussortiert, alles, was als unzuverlässig gilt. Auch Leute, die die Revolution da mitgetragen haben, werden oftmals aussortiert und mit Schauprozessen hingerichtet. Die Unzufriedenen, die ja nicht bekommen haben, was sie wollten, werden dann aussortiert und das ist halt eben dann ziemlich, ziemlich übel. Und du darfst eben dann keinen Aktivismus mehr machen. Vorher war Aktivismus natürlich dann das Ding schlechthin, aber dann heißt es Aktivismus, maulen, meckern, das ist einfach eine Destabilisierung und das ist nicht mehr erlaubt. Also, ja, dann haben wir natürlich deutlich gesehen, das Wesen der Supermächte und deren Kalkulationen sind geheim. Wir wissen immer noch nicht genau, warum die Russen diesen Angriff so versucht haben, was die genaue Kalkulation und Motivation war, warum die das jetzt auch so verlängern. Und wie die genaue Kommandostruktur ist bei den Russen, wissen wir auch nicht. Wir haben jetzt gesehen, Putin fällt ja auseinander. Also klar, mit diesem Tremor und so, dieses Parkinson wird halt eben dann viel vermutet und Krebs wird vermutet. Wir haben natürlich dann auch in den Kontext geliefert, dass halt jemand wie er leicht vergiftet werden kann aus tausend verschiedenen Richtungen. Also ob seine Bettlaken, seine Unterwäsche, sein Trinkwasser, sein Poolwasser, alles kannst du letztendlich vergiften intern in Russland, wenn halt eben dann hohe Russen ihn loswerden wollen. Ja, so eine Alleinherrschaft ist halt ziemlich schnell vorbei, ja. Und wir haben ja darauf hingewiesen, es kann sein, dass halt eben da eine ganz andere, also viel, viel ältere und ausgebufftere KGB-Struktur da entsteht, dass Putin einfach nur ins Rampenlicht gestellt wurde und dass man Putin auch abservieren kann und dann wird eben ein Neuanfang behauptet, obwohl das kein echter Neuanfang ist. Also nach herkömmlicher Sicht können die Supermächte ja sogar einen ganzen Weltkrieg führen miteinander, können es darauf ankommen lassen. Aber man sieht ja, wie die Russen sich dilettantisch abmühen mit Kriegsführung in der Ukraine, mit konventioneller Kriegsführung. Die Chinesen haben seit Jahrzehnten keinen ansatzweise ausgewachsenen Krieg mehr geführt. Wie wollen die einen Weltkrieg kalkulieren und führen? Gerade die Eliten sind ja vielleicht auch nicht rechtzeitig im Bunker. Wie lange wollen die dann im Bunker leben? Kommen die da wieder raus? Haben feindliche Agenten Biowaffen in den Bunker reingeschmuggelt? Das ist nämlich auch so ein Projekt. Also entweder war das in dem Buch America's Secret War oder es war in Baseless von Nicholson Baker. Gab es wirklich Programme, um in die gegnerischen Atombunker, also diese Megaschutzbunker, die wichtigsten Schutzbunker, um da halt eben biologische neue Waffen reinzuschmuggeln, damit halt die Leute dann da möglichst alle da drin sterben. Also du rettest dich gerade vor dem Atomwaffeneinschlag und der Strahlung und allem und dann stirbst du in den Bunker und der Bunker ist wie so eine Art Mega-Sarg, so eine Art Stahlbeton-Sarg für dich. Also nichts ist da garantiert, nichts. Ja, egal wie toll dein Bunker ist, vielleicht sind vielleicht doch Saboteure da oder irgendwas hast du übersehen oder irgendwas wird nicht gut genug gewartet oder irgendwelche unzufriedenen Leute innerhalb des russischen Systems zum Beispiel sinnen auf Rache und arbeiten dann darauf hin, dass die Führung drauf geht. Ja, man kappt dann irgendwelche Leitungen, die Leute im Bunker ersticken oder die Filter funktionieren nicht und dann kommt doch Strahlung rein oder irgendwelche chemischen Kampfstoffe von außen kommen rein. Das war's dann. Keiner von diesen Luxusheimern hat auch Bock auf sowas. Die haben diese Luxusjachten und Luxusjets und Paläste wie im Mittelalter oder wie im alten Rom. Und die sollen sich dann diese Bunkbeds teilen in irgendeinem Bunker. Also, da sieht man mal, wie die Realität aussieht. Also viel lohnenswerter ist es, ein Kartell der Supermächte zu formen, ab und an Stellvertreterkriege zu führen. Kann aber auch sein, dass ein solches Kartell der Supermächte einen Weltkrieg inszeniert, richtig hoch pokert und dann hinterher die Welt problemlos beherrscht. Also die Weltbevölkerung wäre dann stark reduziert. Das sind alles so Szenarien, die man im Hinterkopf behalten muss, über die niemand spricht außer Recenter. Soweit ich gesehen habe. Und da kommt es dann nämlich wirklich drauf an. Also, und ja, für die Regierung, für verschiedene Regierungen kommt es ja darauf an, die Menschen passiv zu halten. Konsumieren von Informationen und das Weiterverbreiten von Infos auf Social Media ist ja einfacher als etwas zu machen. Deshalb werden Leute bei einem wichtigen Ereignis vollgeballert, nonstop von Massenmedien, bis die Leute es nicht mehr hören können. Also geht bei der Ukraine da nur noch um die Frage, was der Kanzler jetzt wieder gesagt oder zugesagt hat. Also die Politiker würden das alles regeln, die Amerikaner regeln das, die Briten und so. Und dieses Gelaber ist halt immer die Ablenkungsmaschinerie. Wenn du eine Stunde lang irgendwie so ein Gelaber siehst, dann hast du eine Stunde lang nichts getan für deine persönliche Sicherheit, für deinen Lebensmittelvorrat, deine Wasserfilter, deine Funkgeräte. Du hast nichts Neues gelernt, was du selber anwenden kannst für deine persönliche Sicherheit. Also Vorsicht vor dieser Ablenkungsmaschinerie. Ja, und dann kommt dann schrittweise wieder, oh doch, wieder Promi-News oder Amber Heard im Prozess gegen Johnny Depp. Und das ist ja der Woke-Krieg. Und du musst dich auf die richtige Seite stellen. Also entweder Woke oder Anti-Woke. Und schon kommen wieder 15, 20 andere Themen rein und lenken die Leute ab von ihrer persönlichen Sicherheit. Und erst wenn dann eine Gefahrensituation völlig akut ist, verpufft diese Ablenkungsmaschinerie und den Leuten fällt ein, ich habe zu wenig Vorräte, ich habe keinen Wasserfilter, ich habe keinen Stromgenerator. Und dann wollen sie dann alle kaufen gleichzeitig und dann ist halt wirklich nichts mehr da. Ja, ich meine, wir merken es ja jetzt schon mit den Produktionsketten und den Lieferketten und dem Hafenstau. Also wir kriegen das ja immer mit, weil wir aus verschiedenen Ländern halt eben Ware beziehen. Also was jetzt aus Amerika kommt, ist okay. Ist einigermaßen okay. Also es kommt halt mal vor, dass dann unsere Logistiker buchen ein Schiff für halt Legacy Food und wir kriegen einen Termin zugesagt, wann das Schiff ankommt und dann kurz vor dem Termin kriegen wir dann die Info, am Hafen hatten dann den Container doch auf ein späteres Schiff geschoben, was dann halt später losfuhr und dementsprechend auch später ankommt. Und dann müssen wir natürlich die Kunden wieder informieren, es dauert noch länger. Aber schlimmer ist es anscheinend mit Fernost. Die Hafenterminals, oder diese Piers, oder wie man das nennt, gerade in Hamburg und so, also alles, was da aus Asien kommt, speziell China, da stauen sich die Schiffe. Und die Container türmen sich auf und die kriegen das nicht mehr richtig abgearbeitet in der passenden Zeit und explodieren dann teilweise da die Preise. Und das kann auch dazu führen, dass halt eben dann bestimmte Lieferungen einfach aufgeschoben werden. Das heißt, irgendeine Firma denkt sich dann, nö, wir warten, bis sich die Lage beruhigt, weil wenn wir es jetzt verschippern, kostet uns der Versand mehr, als die Ware irgendwie komplett wert ist. Das heißt, du machst da nicht nur keinen Gewinn damit, sondern du machst da noch einen richtig fetten Verlust auch noch. Und das ist natürlich dann doppelt plus ungut. Ansonsten, halt zum Beispiel ein Stromgenerator zusammengebaut wird. Also ein komplizierteres Gerät wie ein ATG-Generator, der halt verschiedene Treibstoffe kann. Also das ist wirklich schwierig, sowas zu bauen, was dann tausende und tausende Stunden Lebensdauer hat, wo du alles Mögliche mit verfeuern kannst. Das ist eine spezielle Technik, es braucht spezielle Bauteile. Und wenn die halt eben dann auf dem Containerschiff landen und das andere Bauteil ist auf einem anderen Containerschiff und wieder ein anderes Teil ist auf einem anderen Containerschiff, können Sie sich vorstellen, warum das hier in den letzten Monaten halt eben sich so verzögert hat in der Produktion. Und das sind die Zustände jetzt. Das heißt, wir haben noch keinen fetten Blackout oder signifikanten Blackout hier gehabt. Wir haben noch keine signifikante Cyberattacke hier gehabt. Sobald es mal richtig losgeht, ist einfach in der Regel keine Ware mehr da, was die Leute kaufen können. Also man muss sich bewusst immer wieder an Prepping erinnern. Und man muss das auch zu einer Art Hobby machen. Weil Arbeit hat man eh schon genug als Durchschnittsbürger. Und was haben denn die Leute im Schnitt für Hobbys? Ja, meistens ist es halt Netflix und Amazon Prime. Wenn man wirklich qualitative Inhalte raussucht, dann findet man gegebenenfalls auch Spaß an der Technik. Also man holt sich dann ein besseres Display oder ein Projektor, Sound, 3D. Man kabelt halt dann schon dran herum. Oder PC-Gaming. Ja, man bastelt seine eigenen Computer zusammen, upgradet sein Rig, ja, seinen Daily Driver oder halt seinen speziellen Gaming-PC. Und genauso ist Prepping ein spaßiges Hobby und das überschneidet sich. Also PC-Basteln überschneidet sich ja mit Prepping, weil Cyberattacken killten ja schon bereits massenhaft Geräte. Gab so eine große Logistikfirma, da mussten dann, also da waren dann die ganzen Geräte kaputt, jeder Laptop, jeder PC in der Firma, alles war kaputt. Und die unzähligen Angestellten dieser Firma haben dann die Geschäfte geraidet, auch im Ausland, online, um neue Systeme zu kaufen, um wieder arbeiten zu können, weil ohne Geräte kannst du nichts arbeiten. Dann stellen Sie sich mal vor, wenn halt eben dann zig Firmen beteiligt sind und betroffen sind und Ämter und so. Und dann wollen irgendwie Millionen Leute sich jetzt neue Laptops und PCs kaufen oder halt irgendwas reparieren, ja, neues Board oder was, neuer Prozessor. Dann ist diese Masse einfach nicht da. Also ich pflege zum Beispiel unseren Gerätefuhrpark hier. Also ich habe auch verschiedene Ersatzteile rumliegen, auch Rugged Notebooks und halt das Werkzeug und so. Und ich kann mich halt auf meine PCs verlassen und ich kann auch eben dann, wir haben auch immer Geräte übrig, wir sind also dann im Zweifelsfall wirklich einsatzfähig, einsatzbereit. Und was halt eben dann kaputt ist, können wir auch dann relativ schnell wieder reparieren. Also da überschneiden sich schon mal zwei Sachen. Also ich habe dann zum Beispiel, okay, das war eigentlich also von den Innereien her, Board, Speicher, Prozessor und so, das war eigentlich lange Zeit mein Standard. PC, den ich am meisten verwendet habe, mein Daily Driver. Und dann habe ich das wurde dann der Gaming-PC und halt Schul-Arbeits-PC für meinen Sohn. Der ist zwar 7 oder fast 8, aber bei der Corona-Pandemie war es halt teilweise Homeschooling und dann hatte er einen richtigen PC und eine richtige Maus und großen Bildschirm und eine richtige Webcam. Das war natürlich dann super praktisch, aber auch sonst, ich meine, in den nächsten paar Jahren, klar, gewöhnt er sich schon mal an einen PC und Windows und so. Und dann kann man gamen. Ja, dann hast du halt eine alte, was ist in dem System denn, glaube ich, eine GeForce 1050. Ja, GeForce 1050 und kannst du echt prima noch mit gamen. Aber es ist auch gleichzeitig ein vollwertiges System, was man halt notfalls auch, was wir notfalls auch für Arbeit verwenden können. Und dann meine Tochter. So ein älteres Performance-Board mit einem Core i7, ich weiß nicht mehr welche Generation. Und der Prozessor war eigentlich mal in einem Rampage 2 Extreme Board von Asus. Das war mein Haupt-PC in der, glaube ich, so 2009 rum. 2009, 2010, also eine ganz wichtige Phase eigentlich für Recenter oder Infokrieg, weil. So vor 2008, also während der Bush-Administration, war das ja eigentlich nur so eine Art Nebending für mich, was zu publizieren oder irgendwelche Inhalte einzudeutschen. Das war wirklich bloß neben dem Studium halt so ein Nebending. Und erst so ab 2008 war das dann Vollzeit und wir brauchten halt besser, und ich brauchte bessere Hardware und haben natürlich auch unsere eigene Forschung dann gemacht, mehr und mehr, unsere eigene Linie dann gehabt. Und ich weiß noch, dass da hatte ich dann, glaube ich, diesen Doku-Film eingedeutscht, Police State 3 Total Enslavement. Und wir hatten, glaube ich, als Quellmaterial, das war ein VHS-Band noch, und haben es dann irgendwie professionell eingescannt, weil das besser war als die digitalen Kopien, die es damals gab. Und haben dann diese digitale Kopie von dem VHS-Band, haben das dann natürlich dann konvertiert in unsere PAL-Norm, so ein bisschen Filter draufgelegt, um den Look zu verbessern und so. Und dann hat das, glaube ich, eine Woche lang gerendert auf meinem Studenten-PC. Also das war wirklich eine Woche lang, konntest du fast nichts anderes mit dem, oder gar nichts anderes mit dem Gerät machen. Standardauflösung, okay? Das heißt, heute kannst du ja Ultra-HD-Sachen transkodieren in ein paar Minuten eigentlich. Aber da war dann klar, wir brauchen halt ernsthafte neue Hardware. Und ich hatte eben dann ein Rampage 2 Extreme Board von Asus mit einem Core i7, aber dann hat es irgendwann wegen der Verkabelung hier, ist mir dann das Netzteil von dem PC, ein richtig, richtig gutes Corsair-Netzteil, mehr oder minder ins Gesicht explodiert beim Einschalten und puff, ja? Yeah? Und dann hat es halt irgendwas am Board erwischt, also irgendwas am Board war nicht mehr in Ordnung und es hatte dann, glaube ich, noch ein paar Monate funktioniert und dann funktioniert es nicht mehr und dann habe ich halt das Board dann ausgetauscht und zu dem Zeitpunkt waren diese Boards dann eigentlich ziemlich billig. Und jetzt verbringt dieser Core i7-Prozessor hier, verrichtet er seinen Dienst im Schul-PC meiner Tochter. Und ich habe ihr schon gesagt, hey, willst du nicht eine Grafikkarte rein? Willst du nicht ein bisschen PC-Gamen? Weil es ist doch jetzt die Woke-Ära und Mädels gamen jetzt heutzutage. Nö. Sie gamet halt an ihrem Tablet, an ihrem Android-Tablet und auf ihrem Handy. Also sie ist halt so Roblox und ja, sie guckt TikTok-Videos und spielt Roblox und so ein Zeug und überhaupt keinen Zugang zu PC-Gaming. Ja, sie ist auch nicht so technikbegeistert. Mein Sohn hingegen, wenn ich ihm sage, hey, wie wär's, wenn ich unseren alten Projektor auf deinen Kleiderschrank stelle mit dem Optical Lens Shift und wir schieben das Regal zur Seite und ballern dann 2 Meter Bilder an die Wand. Yeah! Oder größere Sound, natürlich, sofort. Also das ist einfach ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es ist alles so ein Hobby und wir haben inzwischen, ich weiß gar nicht mehr aus, müsste ich jetzt an den Händen abzählen, wie viele Computer wir inzwischen haben. Also alles funktioniert, alles ist gut gewartet und so. Also du kannst halt schon dann das eine Hobby mit einer Art Prepper-Hobby verbinden. Das geht durchaus. Dann, Leute renovieren ja gerne ihre Bude, ihren Garten und so. Anstatt sich da abzuarbeiten an irgendeiner Hyperspezialmarkise, reicht ja auch eine simple Markise und man kann dann stattdessen eine extra große Regentonne installieren zum Sammeln von Wasser, eine Vorfilterung und so. Also da schauen auch die Nachbarn nicht unbedingt blöd. Man kann so Obstbäume pflanzen. Also ich kenne immer nur diese Mega-Obstbäume mit diese uralten Sorten, die wir im Keller hatten, also da waren wir noch in Feuchtwangen, das war so die Oldschool-Ära von 2010, glaube ich, bis 12. Also wo dann auch meine Tochter dann geboren war und wo wir halt dann so richtigen Sprung nach vorne machten mit allem und da hatten wir diese riesigen uralten Sorten, diese Obstbäume. Also Äpfel vor allem und Birnen, unglaublich hoch, haben so viel Zeug getragen. Also du hast da säckeweise Zeug da rausgezogen. War natürlich ein bisschen haarig, da mit der Leiter hochzusteigen. Und als wir dann umgezogen sind, hier nach Feucht bei Nürnberg, hier waren dann so diese kleinen Obstbäume, da kannst du wirklich mit der Hand rangehen, ohne Leiter und ohne alles, und diese Sachen da runterpflücken. Also das sind alles so Sachen, das kann man machen mit wenig Aufwand und sieht auch dann ganz nett aus und die Nachbarn schauen nicht blöd, ja, wenn du schöne Obstbäume hast und so oder halt eine extra große Regentonne. Ja, oder so. Oder wenn du sagst, du hast vielleicht einen Schuppen oder sowas, dass du den Schuppen halt ein bisschen ausbaust. Das heißt, es ist dann so deine Werkstattbude, Schrägstrich, Autoschrauberbude und so. Also da kann man ja auch alles Mögliche treiben. Und dann kennt man jemanden, der halt sich mit Autos auskennt und whatever. Und schon hast du halt eben Hobbys miteinander verbunden. Und Prepping ist dann auch ein Hobby. Also und Autos, ja, Leute haben ja Autos als Hobby. Okay, kann man sich entscheiden für Allrad statt Zweiradantrieb oder Kombi statt normale Bauform? Pickup. Kleinbusse haben oft Bodenfreiheit, optional sogar Allrad manchmal. Oder man holt sich so ein Restaurationsprojekt, einen alten Toyota Hilux oder Land Rover Defender, ein alter Benz M-Klasse. Also du kriegst, glaube ich, jetzt für 1.500, 2.000 € kriegst du so einen alten Mercedes-Benz M aus den frühen 2000ern. Ja, wenn die einigermaßen in Form sind und man sich gut drum kümmert, sind das immer noch vernünftige Fahrzeuge. Oder halt so ein G-Wagon, wenn man da ein bisschen mehr Geld übrig hat. So einen älteren G-Wagon. Ja, das ist Prepping, aber es ist gleichzeitig ein Hobby. Also man muss das halt eben auch in einem eigenen Kopf ein bisschen umframen. Es ist nicht einfach nur ein weiterer Task, eine Aufgabe, so eine Pflichtsache, die man irgendwie neben tausend anderen Pflichtsachen noch machen muss, sondern man macht das zu einem Hobby. Oder Funken, das ist echt spaßig. Ich meine, ansonsten, klar, was wollen die Leute ansonsten machen? Netflix und Amazon? Ich meine, wer will diese Eigenproduktionen sehen von Netflix und Amazon? Also das, was sich wirklich lohnt zu gucken, das kann man an wenigen Händen abzählen im Jahr. Und das kann man natürlich dann anschauen auf der Leinwand und mit dem Sound und vielleicht in 3D und so. Und dann hat man da seinen Spaß und fertig. Ja, und ansonsten hast du mehr Spaß mit anderen Hobbys. Ja, und der Nachbar Nicht-Prepper, der langweilt sich dann zu Tode vor Netflix, während sie da draußen irgendwas Interessantes machen. Und vor allem, sie treffen ja auch andere Leute. Ja, das heißt, sie treffen dann Leute, die halt auch irgendwie interessante Hobbys haben in dem Sinne. Und sie brauchen dann diese anderen Leute auch nicht vollbratzen mit irgendwelchen Weltuntergangsfantasien oder irgendwelchen politischen Überzeugungen, sondern sie können einfach voll spielerisch rangehen und merken dann oftmals, dass die Leute gar nicht so unbedingt so ideologisch gefestigt sind. Also viele sind da gar nicht so. Da steckt meistens mehr hinter den Leuten, als es halt erstmal den Anschein hat. Also dann kommen wir zum deutschen Staat zurück für einen Moment. Genauer gesagt, bu zur Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ja, also das heißt, Nancy Faeser ist Juristin und hat wohl noch nie ein Funkgerät bedient oder ein Allradfahrzeug auf rauem Terrain bewegt, eine Waffe geschossen, Vorräte angelegt oder ein Tier gejagt. Ja, und in Deutschland ist es üblich, einem Verwaltungsbeamten oder Volljuristen so ziemlich jede spezialisierte Aufgabe anzuvertrauen, die es gibt. Ihr Aufgabenspektrum ist die Sicherheit der Bevölkerung, die jede Krise weitgehend selbst ausbaden müsste, während sie wohl per Helikopter eiligst nach London ausgeflogen wird, wenn es mal richtig heiß hergeht. Ach ja, bevor ich es vergesse, Offroading. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich mal den Kanal Whistlin' Diesel an auf YouTube. Vor allem den Test des Toyota Hilux Pickup. Also die haben sich dann gedacht, hey, in der klassischen Top Gear Sendung wurde ja mal der Hilux Pickup getestet, wie robust der sei und so. Und das ist ja eine wahre Wundermaschine. Und man wollte bei Whistlin' Diesel dann mal überprüfen, ob das wirklich so stimmt. Und das so ein Pickup mal richtig in die Mangel nehmen, ja, und schauen, ob das vielleicht unterhaltsam ist fürs Publikum. Und die haben dann alles damit gemacht. Die haben dann so eine ganze Palette Steine hinten drauf gekloppt, ja, und rasen dann über den Acker. Keine Probleme. Dann haben sie dann irgendwie so einen Anhänger dran, einen Riesenanhänger mit einem riesen Pickup auf dem Anhänger und irgendwie noch einen Bagger auf dem Anhänger. Und dieser verdammte Mini-Pickup zieht das ganze Zeug dann ohne Probleme. Dann haben sie es noch durch so einen extrem harten Offroad-Kurs geschickt. Also die Felsblöcke überall, also nicht nur noch Felsen und so. Und teilweise die anderen Fahrzeuge, richtige Spezialfahrzeuge für sowas, für Rockcrawling, die Spezialfahrzeuge sind dann beschädigt liegen geblieben. Und er rödelt dann mit seinem Hilux-Pickup dann hoch und du denkst, okay, jetzt muss die Karre tot sein. Das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist Wahnsinn, auch unglaublich unterhaltsam. Also schauen Sie mal rein, Whistlin' Diesel. Teste den Toyota Hilux. Aber zurück zu Nancy Faeser. Das heißt, sie wird dann besonders geschützt, wenn es richtig heiß hergeht. Der Bürger ist auf sich selber angewiesen. Sie erklärte bei ihrer Ernennung als Bundesinnenministerin zuständig für unsere Sicherheit, also auch Inlandsgeheimdienste, Abwehr von russischen Sabotagenetzwerken etc. etc. Sie erklärte bei ihrer Ernennung nicht das Putin-Regime, dem die SPD unbedingt zu neuen Pipelines verhelfen wollte, zur größten Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern ein paar Rechtsextreme in Deutschland, die notorisch von den Behörden unterwandert sind und ein machtloses Sammelbecken darstellen. Also so hat die ihre Prioritäten sortiert. Jetzt braucht es laut Faeser eine Zeitenwende auch beim Zivil- und Katastrophenschutz. Es werde an Konzepten gearbeitet, um Schutzräume zu ertüchtigen. Da werde man mal prüfen, meint sie. Ha, während die Ukraine also zu Klump geschossen wird und die Russen bereitwillig Atomwaffen einsetzen würden. Sie und ihre Beamtentruppe sind wohl das Valium für die Bevölkerung. Also mit Blaulicht und Vollkasko-Mentalität im Kopf denkt der Steuerzahler, Papa Staat oder Mama Staat werde sich schon um alles kümmern. Dann sollen endlich irgendwann Sirenen zuverlässig funktionieren in Deutschland, als ob dies da noch viel bringt. Und natürlich das sogenannte Cell-Broadcast-System, um massenhaft SMS-Botschaften an Bürger zu verschicken, wenn es zu spät ist. Das heißt, irgendwann nachts, wenn man schon pennt oder abends um 11, während man Netflix guckt, ja, kriegt man so eine SMS, die man nicht liest. Hey, bring dich in Sicherheit oder geh nicht nach draußen, hier geht es alles drunter und drüber. Ganz toll. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, Armin Schuster, sagte, 5 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren für den Schutz der Bevölkerung wären ein guter Anfang. Selbst wenn diese Zeitpläne und Kostenrahmen eingehalten werden können, was fast nie der Fall ist, werden dabei wohl ein paar Firmen reichen, ein paar Bürokraten fühlen sich wichtiger. Nur damit dann eine Sirene oder SMS dem schlecht vorbereiteten Bürger dann im Prinzip mitteilt, dass er auf sich selber angewiesen ist. Yay! Läuft der Strom nicht und haben russische Hacker weitere Infrastruktur lahmgelegt, dann läuft wohl auch die Sirene nicht unbedingt und die SMS kommt nicht an. Das sind alles so Details, die halt nicht unbedingt da angesprochen werden in diesen Presseerklärungen oder in diesen Interviews, die da jetzt gemacht werden von dieser Faeser. Also ob sich bei den strategischen Lebensmittelvorräten des Staats irgendwas signifikant weiterbewegen wird, ist auch fraglich. Wir haben es mal geklärt, das sind, glaube ich, was war es, 20 Cent pro Bürger pro Jahr, was da gelagert wird. 20 Cent pro Bürger pro Jahr? Schauen Sie es nach auf recenter.com. Man lagert im Prinzip loses Getreide und Linsen an geheimen Orten, was dann erst verarbeitet und verteilt werden müsse, also völliger Logistik-Albtraum. Das gleiche Problem haben wir mit den Notbrunnen. Also bei kleineren Krisen, ja, kommt man zurecht, ansonsten gute Nacht. Faeser verweist auf Empfehlungen aus den dünnen Broschüren des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Katastrophenhilfe. Aber in den ausführlicheren Studien derselben Behörde sind die zu erwartenden Probleme und die notwendigen persönlichen Vorräte um ein Vielfaches größer. Wir haben es auch schon mehrfach ausgewertet hier. Können also gerne nochmal im Detail machen. Also da gibt es diese fetten Bücher, total wissenschaftlich hier, staatlich bezahlt, echte Forscher. Mit unglaublich viel Daten und Fußnoten und Diagrammen drin. Und da heißt es halt eben dann, wie schnell die Supermarkt-Discounter leer sind und die Zentrallager leer sind und wenn alles drunter und drüber geht und ohne Strom und IT geht dann sowieso nichts. Und dann gibt es noch andere Behörden mit anderen Studien, wenn man die liest, da heißt es dann, Stromausfälle können 5-6 Wochen dauern. Nicht 5 Tage. Ja, aber es wird immer wieder verwiesen auf diese dünnen Broschüren vom BBK, wo man da lesen kann, auf der Webseite der neuen, wo man lesen kann, ja, haben sie ein paar Batterien für ein paar Tage, so ein paar Batterien für ihr Radio und so ein paar Flaschen Sprudel und so Zeug halt. Und es gibt eine Reihe an Dingen, die wesentlich mehr Sinn machen, als Zeit und Geld zu verplempern mit Cell-Broadcasts und Sirenen und Geprüfe. Also zum Beispiel Mobilität der Bürger verbessern, auch in widrigen Umständen. Eine Reduktion von Steuern und Regulierungen gibt dem Bürger die Möglichkeit, über Fahrzeuge zu verfügen, die auch unter widrigen Bedingungen funktionieren. Siehe Toyota Hilux. Bisher wurde alles bestraft, was groß und leistungsfähig ist und Allrad hat und halt eben nicht die neueste Dieselnorm. Für die Ökokultisten mit Klimakoran ist ein Crossover mit Hinterantrieb bereits ein SUV-Panzer. In chaotischen Situationen müssen Personen und Güter schnell und zuverlässig bewegt werden, auch wenn die Straßen nicht schön geräumt oder beschädigt sind. Auch wenn es kein AdBlue mehr gibt. In einer ernsten Krise sind diese subventionierten Elektroautos nicht mehr als Briefbeschwerer. Bei Stromausfall können sie nicht geladen werden und sie ziehen und befördern keine nennenswerten Lasten. Bürger müssen auch gegebenenfalls zeitweise ihr Zuhause verlassen in einer Krise und wollen möglichst viele Dinge mitnehmen, die ihnen wichtig sind. Ein geeignetes Fahrzeug nützt dem Bürger mehr als ein Sirenennetz, das vielleicht in 5 Jahren mal fertig wird. Dann, Waffenrecht vereinfachen. Waffenrecht vereinfachen. Jäger müssen unnötig komplizierte Hürden durchlaufen, während man sich in den USA ein knappes Formular holt. Sportschützen haben Vereinspflicht und Verbandspflicht, brauchen komplizierte Sachkundeprüfungen und selbst Sportstätten sind überreguliert. Abluftanlage und so. In unzähligen Ländern können gesetzestreue Bürger Schusswaffen besitzen mit Selbstschutz als Bedürfnisgrund. Also du musst nicht unbedingt ein Sportschütze sein oder ein Jäger sein. Aber nicht in Deutschland. In vielen Ländern gibt es erweiterte Kurse zur sicheren Handhabung und zur Verteidigung. Aber nicht in Deutschland. Obwohl die sichere Handhabung eines PKWs herausfordernder ist als die sichere Handhabung einer Schusswaffe. Diese Infantilisierung der Bevölkerung wird zum Problem in einer massiven Krise. Dann, Wegfall von Steuern auf bestimmte Zivilschutzgüter. Warum soll jemand Steuern zahlen auf Langzeitlebensmittel, Wasserfilter, Funkgeräte und Stromgeneratoren? Wenn ein Bürger von seinem bereits versteuerten Einkommen nochmal 7% oder 19% zusätzlich verliert, dann läuft etwas gewaltig falsch in diesem Land. Dann, die öffentlich-rechtlichen Medien verwenden, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Die Bürger zahlen zwangsweise für Medien, die hauptsächlich Unterhaltung liefern in Form von Fußball, Krimis und Schlagermusik. Jede Minute davon ist vergeudete Zeit, die für Zivilschutz aufgewendet werden kann, was eben auch unterhaltsam sein kann. Faeser macht stattdessen ein paar Äußerungen im Handelsblatt und der Welt am Sonntag über Sirenen und Cell Broadcast. Was soll das? Dann, die Schulen verwenden, um Kinder zu begeistern für Sicherheit. Statt Fächer wie Ethik oder die 500. Klima-AG könnte man das Thema Sicherheit angemessen an den Schulen behandeln. Dann, eine transparente zivil-militärische Zusammenarbeit. In anderen Ländern ist es immer noch Standard. Bürger verfügen über eine militärische Grundausbildung und können im Ernstfall Unterstützung leisten. Beim Ukraine-Krieg wurde vielen Deutschen erst wieder bewusst, dass im Verteidigungsfall ohnehin theoretisch jeder bis 65 Jahre eingezogen werden kann zum Kriegsdienst. Warum erst warten, bis es zu spät ist? Dann weg von ideologischen Bremsklötzen. Faeser und die SPD wandeln beim Bevölkerungsschutz auf ausgetretenen Pfaden, wo sie sich wohlfühlen, also bürokratische Meetings und Steuergelder verbrennen. Fast alles, was mit Sicherheit zu tun hat, weckt beim Bürger gegebenenfalls einen Sinn auf die Realität, der nicht kompatibel ist mit den politischen Wünschen und Plänen der SPD. In Finnland zum Beispiel sind alle Parteien für Sicherheit und zerreden das Thema nicht. Also die National Emergency Supply Agency, NESA, bunkern Medikamente, Schutzausrüstung, Treibstoff und Lebensmittel in Bunkern. Es gibt noch einen Wehrdienst. Bereitschaftskurse der Verteidigungskräfte schulen seit Jahren das Personal im finnischen Gesundheits- und Sozialwesen. Wow. Tja. Ja, und dann gab es diese neue Sendung hier, ich glaube es war MDR Investigativ oder so ähnlich, über Prepping. Und man hat dann halt so einen Moderator genommen, der halt möglichst wenig bedrohlich wirken soll, also er ist nicht zu jung, halt so Bauch, Brille, Bart, ja, wirkt halt einfach sympathisch, ja, und schreckt jetzt niemanden im Publikum auf. Und dann besucht er halt so einen anständigen Prepper, der hat auch so Bauch, Brille, Bart und wirkt total nett und so, und der hat da so ein bisschen Zeug hier und ein bisschen Zeug da, und dann machen sie noch ein bisschen Feuer irgendwie draußen und fummeln irgendwie so draußen rum, weil man müsste ja gegebenenfalls Berlin verlassen oder sowas, wenn mal halt eine Megakrise ist. Aber wenn nicht die Russen gerade eine Atomrakete verschossen haben aus Kaliningrad. Und das ist dann okay, das ist dann gutes Prepping, ja, und dann zeigen sie noch natürlich dann diese Horrorbratzen, also halt politische Extremisten, und dann wird halt eben dann sauber unterschieden, ja, die Grenzen verlaufen manchmal fließend, also es gibt einige Reichsbürger und Rechtsextreme, die halt eben gleichzeitig Zivilschutz betreiben, also überschneidet sich das mit dem Prepping-Phänomen, aber die Behörden, Sicherheitsbehörden, die können da keine verlässlichen Zahlen liefern, ja, warum soll man jetzt da hier Prepper als besondere Kategorie führen, wenn man eben sich bereits konzentriert auf politischen Extremismus. Und man tut halt so, als würde man das sauber auseinanderziehen. Okay, einerseits Zivilschutz, was ja auch ein wissenschaftliches Feld ist, siehe auch die staatliche Forschung, ja, die wir uns auch angeguckt haben. Nicht die Reporter vom MDR anscheinend. Die haben sich nicht diese richtigen Bücher angeschaut vom WWK. Und man will das angeblich sauber trennen. Aha, aber Es wird dann doch so ein bisschen suggeriert, wenn jemand schießen kann, wenn jemand halt eine Schusswaffe sicher bedienen kann, was wesentlich leichter ist als die sichere Beherrschung eines PKWs. Wenn man also ein Erwachsener ist, der halt mit einem simplen Gerät umgehen kann, wie einer Pistole oder einem Gewehr, wenn man diese Umgang beherrscht und dafür und das vielleicht sogar als Hobby hat oder sowas und einen Offroader hat oder so, das ist dann vielleicht schon wieder suspekt. Und wenn man zu viele Vorräte hat, ist das auch wieder ein bisschen suspekt, ja. Obwohl wir ja gemerkt haben, mehr ist besser. Und die Bundeswehr hat kaum richtig Futter. Ja, und die Russen betteln jetzt um chinesische MREs, die ungenießbar sind. Und ja, und dann besuchen sie noch so einen Prepper-Laden, so einen Prepper-Store. Der hat dann so erzählt, ja klar, verkaufen wir in der Krise mehr Zeug, aber Lieferbarkeit geht halt natürlich dann runter. Und dann gibt es noch so einen Pflichtbesuch bei dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wo dann so eine nette Dame halt eben dann erklärt, ja, man soll für 10 Tage Vorräte haben und erstmal ist sich der Staat dann am nächsten und kümmert sich erstmal um die wichtigsten Sachen und der Bürger muss dann schon irgendwie selber klarkommen. Aber da fragt man sich, hat die Dame nicht die eigenen Bücher gelesen aus der eigenen Behörde? Ich habe sie gelesen. Ganze Bücher zu dem Thema, wie kriegen wir die Leute dazu, mehr zu preppen? Und wie verwundbar sind die Leute? Also fast jeder hat eigentlich nur Versicherungen und sonst keine weitere Schutzmaßnahme. Wenn man jetzt zählt, wer hat 3, 4, 5, 6 Schutzmaßnahmen gleichzeitig, das ist dann irgendwann sind wir im Bereich 0,0 irgendwas der Bevölkerung. Also ein absolutes Desaster. Das heißt, der Status quo ist seit Jahren ein Desaster und trotzdem labern die dann irgendwas von ihren 10 Tagen. Ich meine, das einzig Gute an diesem Elend ist, dass ja halt eben dann kein Run stattfindet auf Ressourcen. Also wenn die jetzt halt eben natürlich dann über Nacht plötzlich mit der Wahrheit rausrücken, wie schlecht es um die Sicherheit bestellt ist, dann würden alle gleichzeitig kaufen wollen und dann gibt es nichts mehr. Ja, aber wenn sie uns jetzt zuhören, wir sagen ihnen, wo sie auch diese Informationen selber nachschauen können. Wir liefern ihnen ein realistisches Bild der Situation. Und es ist dann ihre freie Entscheidung, ob sie sich auf Papa Staat verlassen. Also gerade so die SPDler und so und auch andere, die dann halt eben Russen-Pipelines bauen wollten, unbedingt. Und dann nicht so richtig rausrücken, warum jetzt SPDler mit so einem rechten Regime mit den Russen rummacht. Waren das Geheimverhandlungen zwischen den Amis und den Russen Ende des Kalten Krieges, so wie Kanzler Schröder letztens im New York Times Interview sagte? Maybe. Aber sollten wir das dann nicht wissen? Gab es dann Geheimabmachungen, dass man die Bundeswehr ruiniert nach 1991? Gab es Geheimabmachungen, dass man den Zivilschutz ruiniert? Was ist jetzt mit diesen Abmachungen? Warum sollen wir warten, bis der Staat hier irgendwie in die Puschen kommt? Ja, also dann also finden das, können wir auch verlinken in der Beschreibung, dieses MDR-Programm. Ja. Also man hätte es den Leuten ja auch ein bisschen schmackhafter machen können. Hey, funken, offroaden, hey, schießen, yay. Das ist fun. Nee, man besucht eine Behörde und dann kriegt ihr so einen Waschzettel mit Empfehlungen und oh, das sieht ja aus wie ein Wahlzettel und liest keine richtigen Bücher von der Behörde und weiß doch gar nicht, wie es dann wirklich aussieht. Yikes. Also, dann haben wir nochmal kurz auf recenter.com ein paar wichtige Informationen geliefert zu Notstromgeneratoren. Also, die Bundesinnenministerin Faeser redet ja von Stromausfällen durch Cyberattacken. Also, sie kann ja hauptsächlich nur russische Cyberattacken hier meinen. In ihrem Amt ist sie verantwortlich für die Abwehr von Sabotagenetzwerken. Also muss man sich fragen, reichen denn nicht ein paar extra Batterien und so ein Batterieradio, wie es halt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz heißt? Ja, aber wir haben sie gesehen, in den ausführlichen Studien, ausführlichen Büchern heißt das 5, 6 Wochen Blackout und danach instabil. Also mit ein paar Batterien kommst du da nicht weit. Wichtige Einrichtungen verfügen deshalb über Stromgeneratoren, Treibstoffvorräte und Lieferverträge für Nachschub. Also auch ein Bürger kann mit einem Generator viel besser durch eine Krise kommen. Was wir häufig gefragt werden, ist ein Generator kompliziert? Eigentlich nicht. Moderne Generatoren sind sehr einfach zu bedienen. Das heißt, du hast da eine Stelle, wo du halt den Treibstoff einfüllst, du hast eine Stelle, wo du dein Motoröl einfüllst. Du hast entweder so ein Seilzug oder du hast halt einen Knopf zum Starten oder du hast so einen Schlüsselanlasser wie beim Auto. Das ist eigentlich im Betriebshandbuch meistens alles sehr, sehr leicht erklärt. Darunter auch der geeignete Aufstellungsort mit Belüftung, damit nicht die Abgase durchs Zuhause wehen oder ein Brand resultiert oder es auf das Gerät regnet. Für die Wartung sollte man die passenden Ersatzteile parat haben, so wie das passende Motoröl. Man sollte sich halt eben vertraut machen, wie kann ich da mal ein Öl wechseln oder einen Filter wechseln oder sowas. Die Handhabung von Dieseltreibstoff oder Benzin folgt gewissen Sicherheitsregeln, wie die Beschaffenheit von Kanistern, Gesamtmenge, die man einlagern darf. Bitte nicht mit der Fluppe im Mund, mit der Zigarette da irgendwie rumhantieren. Common Sense. Also kauft man sich ein Gerät, sollte man sich damit vertraut machen und es nicht erst dann zum ersten Mal einsetzen, wenn man sich unbedingt darauf verlassen muss. Je nach Hersteller können Qualitätsmängel vorhanden sein, die den Betrieb stören oder den Start verhindern. Die einfachste Methode ist dann, vom Generator eine Kabeltrommel dorthin zu führen, wo man den Strom braucht. Sobald man vorhat, das Gerät mit der Hauselektrik zu verbinden, wird es kompliziert und gefährlich. So etwas gehört in die Hände eines Profis. In vielen Ländern der Welt existieren fragwürdige Do-it-yourself-Lösungen. Dann, sind alle Generatoren gleich geschaffen? Nein, natürlich nicht. Gibt es nicht nur verschiedenste Größen und Preislagen, sondern halt die Wertigkeit der Bauteile macht schon einen Unterschied. Ja, das heißt, ein Hersteller hat einen Katalog aus Zuliefererteilen und kann sagen, wir nehmen den Motorblock und das Kabel und den Kabelbaum und die Platine und den Schalter und Ding. Und so stellt man das dann zusammen, lötet es dann zusammen, schraubt es zusammen und das ist dann das Gerät. Und ein anständiger Motorblock, das kann man heute relativ billig herstellen, muss jetzt nicht immer ein Markenbauteil sein von Honda oder sowas. Allerdings können natürlich bei billigeren Bauteilen die Fertigungstoleranzen zu schnellerer Abnutzung führen. Also viele wissen das ja gar nicht, vor allem die Ökos nicht. Also selbst irgendwelche alten V8 Motorblöcke aus amerikanischen Autos oder sowas, selbst diese Motorblöcke sind sehr, sehr genau gefertigt. Deswegen die beweglichen Teile, möglichst wenig Reibung, ja, möglichst wenig Unwucht, das muss alles sehr schön rund laufen und dann hat man die Leistung. Wenn da irgendwas nicht passt, dann kann der Motor relativ schnell kaputt gehen. Das gilt für ein Auto wie auch für einen Generator. Dann tut man das richtige Öl rein und so weiter. Und jedes Bauteil hat eine anvisierte Lebensdauer, was in Betriebsstunden geschätzt wird. Normalerweise werben die Hersteller nicht mit transparenten Angaben dazu, sondern wollen halt punkten mit schönen Fotos, möglichst hochklingenden Leistungsangaben, extra Ausstattungsmerkmale wie Spannungsstabilisatoren und man wirbt natürlich mit einem möglichst günstigen Preis. So ergeben sich bei Billiggeneratoren manchmal nur 400 Stunden Lebensdauer, bis wichtige Komponenten den Geist aufgeben. Wenn so ein Gerät nur wenige Stunden im Jahr verwendet, wird für Sommerpartys oder andere Zwecke, kann man daran jahrelang seine Freude haben. Wenn man aber für Zivilschutz einen Billiggenerator verwenden will, um täglich mehrere Stunden Strom zu erzeugen, zuverlässig, dann kann schnell eine Wartung notwendig sein oder ein wichtiges Teil geht kaputt. Gerät sollte ausreichend dimensioniert sein, Reserven sind immer besser, schützen auch die angeschlossenen Geräte vor Schwankungen und Notabschaltungen wegen Überlast. Kleinere Generatoren laufen ohnehin mit höheren Drehzahlen als die gemächlicheren, größeren Geräte, die sich weniger abnutzen. Man kennt das vielleicht von einem großen Dieselmotor. Ja, die können ja mit halt schönen Motorölwechsel, die können und niedrigen Drehzahlen, die können ja, also Automotoren, die laufen ja hunderttausende Kilometer, bis die mal kaputt sind. Ohne Inverter oder automatische Spannungsregulierung taugt der erzeugte Strom nicht unbedingt für empfindliche elektronische Geräte, die auf eine stabile Versorgung angewiesen sind. Manche Geräte können die Drehzahl regulieren, je nachdem wie viel Strom man daraus ziehen will. Braucht man weniger, läuft der Generator langsamer und braucht weniger Sprit, hält aber die Spannung stabil. Und dann die Frage, Diesel oder Benzin? Also Diesel lässt sich ungefährlicher handhaben als das hochempfindliche Benzin. Verfügbarkeit von Treibstoff spielt bei der Entscheidung eine Rolle. Die Generatoren von ATG sind ausgelegt, um verschiedene Brennstoffe zu nutzen, wie etwa ungefährliches Pflanzenöl oder die Geräte funktionieren auch mit Heizöl. Manche haben ja Heizöltanks zu Hause mit tausenden Litern Inhalt. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen Diesel und Heizöl, die sich negativ auswirken können auf einen Generator, also einen gewöhnlichen Generator. Uraltes, verschmutztes Benzin ist ein Problem oder wenn es zu lange gestanden ist, es gibt halt Additive, die man hinzugeben kann in den Kanister, um die Qualität über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Und dann haben wir gesehen, die Rückkehr des Kurzwellenradios. Also wenn eins noch gefehlt hat, um zu zeigen, dass der Kalte Krieg wieder da ist, dann ist es das Kurzwellenradio. Westmächte feuern Programme in den Ostblock, um das russische Publikum zu erreichen. Mit wenigen Antennen kann ein Gebiet von tausenden Kilometern Durchmessern versorgt werden und die russische Regierung kann nicht aufspüren, wer die Sendungen empfängt, es sei denn durch ein Spionagenetz. Also BBC sendet wieder und sogar Aktivisten in Miami. Das Signal kommt angeblich bis nach Russland. Die Deutsche Welle soll bald folgen und natürlich gibt es wieder die Klassiker von Radio Liberty und Radio Free Europe, auch bekannt als Radio CIA. Und wer in der Sowjetunion etwas von jenseits des Eisernen Vorhangs hören wollte, der musste mit einem Kurzwellenempfänger zu den richtigen Zeiten die richtigen Frequenzen einstellen und eine Menge Glück haben. Das war auf dem Land oftmals besser als in der Stadt. Denn der Rote Staat betrieb tausende Störsignalsender, um zu verhindern, dass die Bürger Sender wie die BBC, Voice of America oder Deutsche Welle empfingen. Bei den Nazis gelang es meistens zur Nachtzeit, mit den Volksempfängergeräten ausländische Sender reinzubekommen. Entgegen der landläufigen Meinung waren die Geräte nicht strikt technisch begrenzt, auch wenn man sich lieber nicht beim Fremdhören erwischen lassen wollte. Frühere Geräte waren eher klobig, was das Verstecken zu einer gewissen Herausforderung machte. Spätere Geräte waren kompakter. Und die ganz modernen Weltempfänger haben weitgehend digitale Technik verbaut, was die Bedienung vereinfacht. Also sich auch diese China-Geräte und so, da hast du dann, wählst halt eben dann, gehst du jetzt auf halt Mittelwelle oder UKW und oder halt eben dann Kurzwelle, oder eben auf Kurzwelle und dann kannst du einfach einen Scan durchlaufen lassen. Das heißt, das Gerät geht jetzt die gesamten Frequenzbänder durch, die es halt empfangen kann und speichert dir alle Signale ab, die halt, ja, halt irgendwie brauchbar, empfangbar sind. Und dann kann man einfach sich durchklicken. Okay, der Sender, das. Also man muss da nicht unbedingt so wie früher irgendwelche Komponenten wechseln für ein anderes Frequenzband und dann irgendwie halt an den Reglern ganz genau rumfummeln und sich dann nur die Frequenzen notieren und so, sondern geht halt alles viel bequemer heutzutage. Und ist auch billiger, natürlich. Also viel digitale Technik verbaut. Im Moment gibt es für Deutsche nicht viel Programme zu empfangen, schon gar nicht auf Deutsch. Aber während einer Krise lässt sich relativ einfach ein breites Spektrum an Informationen aus verschiedenen Ländern abgreifen. Eine normale Antenne kann je nach Gerät unterschiedlich groß ausfallen. Hier gilt, länger ist besser. Achten Sie darauf, dass es einen Anschluss hat für eine externe Antenne. Egal, ob jetzt eine simple Kabelwurfantenne oder eine richtige Antenne auf dem Dach. Sogenannte Funkscanner können neben Kurzwellenfrequenzen auch jede Menge andere Signale wiedergeben. Professionellere Transceiver, mit denen lizenzierte Amateurfunker auch Signale senden können, empfangen ebenfalls ein breites Frequenzspektrum. Also da kann man sich auch mal einen Spaß machen, dann hören Sie mal abends, also meistens klappt das abends oder halt spätabends hier in Deutschland und hören mal hier die Kurzwellenfrequenzen ab. Und dann ist dann irgendwie so Dschihadi-Radio mit diesen Dschihadi-Gesängen. Dann hörst du irgendwie Radio Vatikan, dann irgendwas aus Nordafrika, aus Frankreich, Spanien, Südengland. Die waffeln dich dann zu über Fußball. Auch politisches Zeugs. Dann gibt es diese chinesischen Programme, die halt in sehr hoher Qualität ausgestrahlt werden. Also man merkt halt immer, auch auf Deutsch glaube ich, man merkt halt diesen Akzent. Ja, bei dem englischen Programm, bei dem deutschen Programm. Und das ist alles halt eben empfangbar. Und das wird auch empfangbar bleiben. Das heißt, selbst wenn halt eben Konflikte ausbrechen oder sowas, dann hören hier auch einige Leute irgendwelche ausländischen Programme, die nicht unbedingt uns Deutschen wohlgesonnen sind. Aber das ist halt dann einfach so. Ja, das heißt, niemand, also man kann dich aufspüren, wenn du ein Signal sendest. Ja, einfach triangulieren. Ja, man weiß genau, wo du sitzt. Mit welcher Energie du halt eben da Signale feuerst und das mag ja natürlich der deutsche Staat überhaupt nicht gerne, wenn du ohne Lizenz bestimmte Funktechnik verwendest. Also PMR, ja, ohne Anmeldung. PMR Walkie-Talkies, CB-Funk, ja, ohne Anmeldung. Aber so bei VHF, URF, da hört der Spaß auf, da braucht man eben dann so eine Amateurfunker-Lizenz. Geben wir halt zum lokalen Funkerclub. Ansonsten, wenn du halt ohne Lizenz funkst, und du erwischt wirst, kriegst du halt voll eins auf den Deckel. Genauso ist es halt, wenn du mit einem Funkscanner bestimmte Frequenzen oder Frequenzbänder abhörst, die den Behörden vorenthalten sind. Ich meine, die haben zwar umgestellt auf den verschlüsselten digitalen Behördenfunk, BOS, aber der ist ja wie ein Handynetz aufgebaut und der geht in der Krise nicht unbedingt. Das hat man ja im Ahrtal gesehen. Das Zeug funktioniert einfach nicht und die haben immer noch teilweise alte Geräte, die sie dann verwenden und die könnte man natürlich abhören mit gängigen Funkscannern und so. Was man aber in Deutschland nicht darf, ja, das ist ganz böse, und Also die Behörden halten sich noch klassische Geräte warm und man hat ja auch ein Netzwerk aus Amateurfunkern, lizenzierten Amateurfunkern, die ja dich dann auch vermutlich eingebunden werden mit ihren Repeatern und ihren anderen Fähigkeiten. Und ja, da gibt es also einen viel Funkverkehr, der dann rumgeht, unverschlüsselt, ja, mit ganz normalem VHF und UHF. Ja, also gibt es also richtig coole Hobbys. Gibt es richtig coole Hobbys und man kann halt eben dann ja halt einfach ein bisschen daran optimieren, daran rumschrauben. Ja, also anstatt sich jetzt das tolle neue Elektrofahrrad zu kaufen mit so einer fetten Batterie drin für 4000 Euro oder irgendwie die neue Markise für 3000 Euro, da kann man auch, weißt du, einfach Geld ausgeben für irgendwas Cooles wie Funken oder Schießsport oder Offroading, ja. Also inzwischen kriegst du ja für den Preis einer besseren Markise, kriegst du ja ein volltaugliches Allradfahrzeug inzwischen gebraucht. Und ja, und kannst halt eben dann rumoptimieren. Wow, eine neue Antenne, kostet gar nicht viel. Eine richtige Antenne aufs Dach. So ein unscheinbares, dünnes 5-Meter-Teil. Und plötzlich empfängst du halt Signale aus viel weiteren Entfernungen. Du kannst dann dieses Signal boosten und hörst plötzlich viel mehr als vorher und wenn du selber funken kannst, dein Signal geht weiter und du kannst dich mit anderen Funkern aus anderen Ländern unterhalten in halt verschiedenen Sprachen. Das ist halt einfach saumäßig cool. Also machen Sie es zum Hobby, meine Damen und Herren. Machen Sie es zum Hobby und zwingen Sie sich dran zu denken. Ja, nicht ablenken lassen durch die 3000ste Berichterstattung jetzt über das letzte Detail vom Ukraine-Krieg oder die politischen Meinungen, der politische Streit und dann, oh, der Amber Heard-Prozess gegen Johnny Depp und diese ganzen ablenkenden Themen, sondern fokussieren Sie auf das, was Ihnen wichtig ist. Also sowohl Ihre eigene Sicherheit in Verbindung mit Ihrem eigenen Spaß, das ist cooler als Netflix, das ist cooler als Amazon Prime. Und lernen auch vielleicht bessere Leute kennen. Und ja, und sie haben halt wirklich dann selber sofort einen Zugewinn an Sicherheit, sofort einen Zugewinn an persönlicher Kontrolle. Darum geht es ja vielen Leuten. Kontrolle. Man möchte einfach nicht dem Schicksal ausgeliefert sein, irgendwelchen Kräften, Mächten, fremden Mächten ausgeliefert sein, sondern man möchte halt einfach Kontrolle haben über die Situation, über sein eigenes Leben, sein eigenes Schicksal. Und durch Prepping bekommst du tatsächlich einen direkten, sofortigen Zugewinn an Sicherheit. Ja. Das ist nicht wie beim politischen Aktivismus, dass man da irgendwie halt seine Zeit vergeudet und es ist alles gesteuert letztendlich und verläuft alles in diesen gesteuerten Bahnen. Und wird dir dann versprochen, dass sich das dann mal irgendwann auszahlt und irgendwelche Wunder werden dir dann versprochen, sondern du kannst halt stattdessen einfach dann wirklich ja, deine eigene Sicherheit konkret verbessern und du hast es dann wirklich physisch auch in der Hand. Okay, schauen Sie rein auf shop.recenter.com. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben zum Sortiment oder irgendwelche Fragen haben zu Ihren persönlichen Vorbereitungen, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Wie gesagt, wir haben momentan einfach saumäßig viel zu tun, den ganzen Herstellern hinterherzulaufen und wann kommt dies und wann kommt jenes und irgendwelche Shorts von 5.11 kommen jetzt dieses Jahr irgendwie im Herbst rein, wenn es zu spät ist für Shorts. Und jetzt gab es dann irgendwie monatelang diese großen Taschen nicht von 5.11. Das sind lauter so Sachen, die halt einfach dann wahrscheinlich mit einem Containerstau zusammenhängen und ähnlichen Faktoren. Das ist einfach momentan alles ein bisschen schwierig. Also versuchen Sie das zu verstehen, ja. Das heißt, wenn wir Nachschub bestellen von 5.11 Tactical, das ist eine amerikanische Marke, ihr Zentrallager für Europa ist in Schweden. Das heißt, wir greifen auf die Datenbank zu, ja, und sagen, okay, wir hätten gerne das, das, das und das, Nachschub bitte, ja. Dann sehen wir, wie viel im Zentrallager bei den Schweden vorhanden ist. Und das ist bei dem einen Artikel, ist es halt in der Größe und Farbe, sind es vielleicht mal 50, dann sind es vielleicht mal 100, dann sind es vielleicht mal 200 Stück. Und eine besonders wichtige Tasche, ein besonders wichtiger Rucksack, sind es vielleicht 100 Stück, 150 Stück. Und dann heißt es, also die nächste produzierte Fuhre kommt dann irgendwann 3, 4 Monate später. Das ist die Realität. Also wir reden von kleinen Stückzahlen. Bei solchen spezialisierten Marken. Und dann bei so großen Konglomeraten, also Katadyn mit den Wasserfiltern und teilweise auch Lebensmitteln und so, Optimus und so, Qatar Dune Group, die produzieren halt eben dann viel auch für Staaten und Regierungen und NGOs und die haben normalerweise dann Priorität. Das heißt, die haben jetzt auch nicht unbegrenzt Kapazitäten für den gewöhnlichen Bürger. Also das ist nicht so, wie sich manche das immer vorstellen. Oh, das ist, wenn man es kaufen will, ist es da, sondern es ist alles halt einfach begrenzt und man sollte das halt eben die Situation jetzt ausnutzen, bevor halt eben dann der hinterletzte Bürger auf den Trichter kommt, sollte man eben hier schon sich eingedeckt haben und das Ganze eben auch als Hobby betreiben. Also, das war's für heute im Rahmen unserer Sendung. Wir sind zurück im Laufe dieser Woche. Wie gesagt, wir wechseln uns jetzt ein bisschen mehr mit den Formaten ab. Wir haben auch eine action-tauglichere Kamera besorgt hier, also eine Schulterkamera besorgt für halt Prepping-Videos, wo wir Sachen mal richtig auseinandernehmen und testen und hochgehen lassen und weiß Gott was nicht alles. Und das also dann auch demnächst hier in unserer Sendung. Wollen natürlich auch mehr Content einfach so auf Social Media ballern, damit die Leute uns natürlich überhaupt erstmal kennenlernen. Wir wurden ja mal irgendwann ein bisschen hier runtergedrückt hier vom YouTube-Algorithmus. Werden ja hauptsächlich, also bei wichtigen Themen werden ja Massenmedien bevorzugt im Algorithmus. Das heißt, jemand sucht nach irgendwas, findet halt nicht richtige YouTuber, also unabhängige Content-Producer, so wie uns, sondern man findet halt eben dann BBC, Welt, CNN und so Zeug auf YouTube. Also das heißt, wollen auch mehr Content posten, aber trotzdem lohnt es sich natürlich dann super, super stark, sich ein Recenter Abo zu besorgen, Recenter TV-Abo. Finden Sie bei uns im Recenter Shop. Unsere Plattform ist recenter.media. Eigener Server, eigene Kontrolle. Ja, da können wir noch eben exklusive Sachen posten für unsere Abonnenten. Und natürlich dann haben wir mehr Möglichkeiten, halt uns bekannter zu machen, uns auszuweiten. Je mehr Unterstützung wir bekommen. Also ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.